SkyTail, Online-Akademie für IT-Sicherheit.
Der SkyTail Podcast.
Herzlich willkommen zum SkyTail Podcast Ausgabe 63, wo wir wieder mal über Betrügereien, Bedrohungen und alte und neue kriminelle Maschen in der IT- und Kommunikationssicherheit, aber auch im täglichen Alltag sprechen möchten. Wir, das bin ich, Matthias Steinbachs, und Max Siegler, seines Zeichens gefragter Sicherheitsexperte und Leiter der SkyTail Online-Akademie für IT-Sicherheit. Hallo Max.
Hallo Matthias.
Max, IT-Sicherheit, das klingt ja vielleicht unheimlich trocken, hat aber durchaus auch recht komische Seiten. Wir haben für Sie heute mal einige besonders skurrile aktuelle Fälle rausgesucht, bei denen man sich das Schmunzeln bzw. Staunen nicht verkneifen kann. Zum Beispiel den, wo ein Häftling kürzlich in Rumänien kurzerhand das Gefängnissystem gehackt und recht freigebig Millionen unter seine Knastkollegen verteilt hat.
Wie man im Knast Millionär werden kann.
Ja, das ist eine wirklich schöne und rührende Geschichte. Passiert ist das in der transsilvanischen Stadt Dej. Ein Häftling, und der war auch schon wegen IT-Delikten verurteilt, fand Sicherheitslücken in den verfügbaren Tablets und im Kiosksystem. Darüber konnten die Insassen sonst ja ganz normale Anträge stellen oder eben auch ihr Kiosk-Konto verwalten. Und durch eine Manipulation konnte er auf einen Browser zugreifen, über den er dann Zugriff auf Netzwerkressourcen bekam und kam so Stück für Stück weiter und kam am Ende an Anmeldedaten eines ehemaligen Gefängnisdirektors mit vollständigen Adminrechten. Wen wundert's? Und diese Rechte gab er dann natürlich auch gerne gegen Geld und Bezahlung an seine Mitgefangenen weiter.
Ja, ist doch mal ein feiner Zug von ihm, so hatten ja alle was davon.
Richtig, und einer war besonders aktiv, der wegen Geldwäsche für die Mafia schon insaß, und zwar schaltete der erst, ich sag mal, Erwachseneninhalte für seine Kollegen frei und manipulierte dann die Finanzkonten und die Arbeitsgutschriften von mindestens 15 Häftlingen, indem er einfach ein paar Nullen anhängte an die Beträge. Aber als dann einer über 1 Million Euro auf seinem Konto hatte, wurde die Bank so langsam mal stutzig und die ganze Sache flog auf. Allerdings erst, nachdem der Spezi über 300 Stunden im System aktiv war, ohne dass irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen gegriffen hätten. Das Blöde für ihn, ja, er wäre im Januar jetzt nach 9 Jahren und 10 Monaten endlich draußen gewesen und jetzt kommen wohl noch einige weitere Jahre hinzu. Und die Tablets sind natürlich auch weg.
Ja, man sollte es halt nicht übertreiben. Ein Knacki mit 1 Millionenkonto fällt doch irgendwann auf. Nächster Fall. Sie wollten immer schon mal einen Blick in den Ausweis oder in die Rennlizenz von Max Verstappen oder von anderen Formel-1-Piloten werfen. Im Sommer war das noch problemlos möglich, wie jetzt bekannt wurde, und zwar über das Webportal des Motorsport-Dachverbandes FIA.
Ihren Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte.
Dieses Webportal dient der FIA-Fahrereinstufung und die Fahrer müssen sich dort selbst registrieren und ihre Nachweise hochladen, also Ausweise, Lizenzen und so weiter. Und Sicherheitsforscher haben dort jetzt ein eigenes Konto erstellt und sich durch einen Bug Adminrechte verschafft. Also mit einem HTTP-Put-Request und haben dann die JavaScript-Kommunikation mit der Plattform ein bisschen analysiert und dann da einige Schwachstellen drin gefunden. Mhm. Anschließend konnten sie dann auf fremde Profile zugreifen, also E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Ausweis- und Lizenzkopien, Passwort-Hashes und interne Nachrichtenverläufe zwischen Fahrern und der FIA. Diesen Bug haben sie jetzt gemeldet an die FIA und die hat ihn auch schon schnell korrigiert.
Ja, immerhin. Im September gab es hier an diversen Flughäfen massive Störungen, weil die Boarding- und Check-in-Systeme ausgefallen waren. Der Betreiber der Systeme, Collins Aerospace, sprach da von einer angeblichen Ransomware-Attacke nach einem Datenleck. Nun ist Collins Aerospace schon wieder in den Schlagzeilen, jetzt aber nicht wegen einer Ransomware-Attacke, sondern wegen Passwortschlamperei.
Test. Test, Test.
Ja, Collins Aerospace betreibt unter anderem auch das ARINC Operation Center, also das Aeronautical Radio Incorporated Operation Center, mit dem dann Nachrichten von und zu Flugzeugen verteilt und aufbereitet werden, also zum Beispiel technische Zustandsdaten, Flugpläne oder Verspätungen. Mhm. Und der CCC konnte sich in das ARINC Op Center einloggen, und zwar mit dem Benutzernamen Test und dem Passwort Test, ja, unglaublich. Ja, der Zugang wies dann die IT-Forscher als US Navy Fleet Logistics Support Wing aus. Und die konnten daraufhin nicht nur versendete Nachrichten einsehen, sondern theoretisch, also sie haben es auch nicht gemacht, auch Nachrichten ins Flugzeugcockpit schicken. Und ja, Sie haben den Fehler danach natürlich gemeldet. Es gab zwar keine Rückmeldung, aber immerhin wurde der Test-Account wohl deaktiviert.
Und wer weiß, ob das im September dann wirklich eine Ransomware-Attacke war. Ich will gleich mal ausprobieren, ob ich mit dem Nutzernamen Admin und dem Passwort 1234 ins Airing komme. Würde mich ja nicht wundern bei dem Verein. Wenn Ihnen Flugzeugdaten noch nicht reichen, wir haben auch Satelliten im Angebot. Auf die nämlich konnten Sicherheitsforscher der Unis von San Diego und Maryland über einen Zeitraum von 3 Jahren problemlos zugreifen.
Völlig losgelöst von der Erde.
Ja, nicht auf alle, aber immerhin auf die Hälfte aller geostationären Satelliten in der Erdumlaufbahn. Sie hatten Zugriff auf unverschlüsselte Telefongespräche, SMS, Hardware-IDs, Metadaten, Anmeldeinformationen, E-Mails und DNS- und HTTPS-Traffic aus dem Bord-WLAN von Flugzeugen. Aber auch auf unverschlüsselten Traffic von Schiffen und Militärsystemen sowie detaillierte Tracking-Daten für die Überwachung von Küstenschiffen und Operationen einer Polizeieinheit.
Aber dafür haben die vermutlich recht teures Profi-Equipment benötigt, oder?
Nein, leider nicht. Da reichte eine einfache Satellitenschüssel, eine Halterung, ein Motor zum Nachjustieren und eine TV-Empfängerkarte. Kostet zusammen rund $800 und ist auch leicht zu beschaffen. Die Forscher haben die betroffenen Organisationen und Unternehmen natürlich informiert. Einige, wie zum Beispiel T-Mobile, haben daraufhin eine eigene Verschlüsselungsebene zum Schutz eingebaut. Andere, darunter auch Betreiber kritischer US-Infrastrukturen, haben bisher nicht reagiert. Sie hatten nur die Geosysteme, nicht aber die LEO-Systeme, also die Low Earth Orbit, untersucht, wie etwa Starlink. Deren Verbindungen sind, im Gegensatz zu Geosatelliten, verschlüsselt. Zumindest nehmen das die Forscher an, ohne es aber im Detail jetzt überprüft zu haben.
Sollte man vielleicht mal machen. Wir haben Ihnen hier auch schon häufiger die bekannte 3-2-1-Regel bei Backups ans Herz gelegt. 3 Kopien, also Original plus 2 Sicherungskopien, die auf mindestens 2 verschiedenen Systemen, Festplatte, NAS oder SSD, gespeichert werden, wovon mindestens eine Kopie an einem externen Standort gelagert werden sollte, also Cloud, Büro, bei den Schwiegereltern oder wo auch immer, damit Sie noch eine Kopie haben, wenn Ihr Haus mal abfackelt oder überflutet wird. Jetzt wissen wir sicher, dass die südkoreanische Regierung nicht zu den regelmäßigen Hörern unseres Podcasts gehört.
3-2-1 Backup, aber nicht in Südkorea.
Genau, da hat nämlich ein Feuer im Hauptquartier des koreanischen National Information Resources Service das Rechenzentrum zerstört und damit die Cloud der koreanischen Regierung namens G-Drive. Diese Cloud wurde 2018 für viele Behörden eingerichtet, um alle Dokumente, Dateien und Daten von insgesamt 750.000 Beamten zu speichern. Blöderweise hatte niemand daran gedacht, ein Backup mit einzurichten. Lediglich das Innenministerium hatte ein zweites System zur Sicherheit und jetzt wird eben versucht, wenigstens einen Teil der Daten aus E-Mails zu rekonstruieren.
Ja, das sollte Ihnen eine Warnung sein und wenn Sie kein Backup haben oder eines, das nicht dieser 3-2-1-Regel folgt, dann holen Sie das heute noch nach, denn ein alter und richtiger Spruch in der IT lautet, der beste Zeitpunkt für ein Backup ist sofort. In Südkorea war der wohl noch nicht so bekannt und deshalb wiederholen wir den hier nochmal in der Landessprache.
Backup하기 가장 좋은 시기는 지금입니다.
Bleiben wir beim Thema dumm gelaufen und selbst schuld, vor allem wenn man einen 7-jährigen Sohn hat und dem nicht immer auf die Finger schaut.
Nie die Kreditkarte aus den Augen lassen.
Der besagte 7-Jährige aus Baden-Württemberg durfte Papas Android-Tablet nutzen und das war über das Firmen-Google-Konto seines Vaters mit dessen Kreditkarte verbunden. Und man ahnt schon, wo das hinführt. Der Junge hatte das fröhlich genutzt und innerhalb von 20 Monaten mehr als 1200 Mal Apps und Ingame-Items gekauft für insgesamt 33.748 Euro. Der Vater zog vor das Landgericht Karlsruhe und wollte sein Geld zurückhaben. Ja, das hat komischerweise das Gericht verweigert. Zum einen.
Warum nur?
Ja, die sagen eben, zum einen hätte es dem Vater über den wirklich langen Zeitraum irgendwann mal auffallen müssen. Zum anderen greift hier eben nicht der rechtliche Schutz des Kindes vor Verschuldung, da sich ja der Vater selbst verschuldet hatte und eben nicht das Kind. Er bleibt also auf dem Schaden sitzen.
Dabei kann man solchen Sachen ja nun wirklich ganz einfach vorbeugen.
Die einfachste Maßnahme wäre ja schon ein Passwortschutz bei Bezahlvorgängen und keine One-Click-Käufe. Dann kann man natürlich noch hergehen, eine Kindersicherung von Android aktivieren oder eben ein eigenes Benutzerkonto auf dem Tablet einrichten.
Ja.
Abgesehen davon gibt es natürlich für 7-jährige Kinder auch sinnvollere Beschäftigungen, als über 20 Monate lang und stundenlang täglich mit Papas Tablet zu spielen.
Das sehe ich auch so. Apropos Kinder und digitale Welten, beziehungsweise in diesem Fall Jugendliche und digitale Welten. Die Generation Z, das sind die, die zwischen 1995 und 2010 geboren wurden, ist die erste Generation, die komplett digital sozialisiert wurde, die also mit dem Smartphone in der Hand geboren wurden und täglich 5 Stunden oder mehr im Internet unterwegs sind, so eine aktuelle Studie. Und dementsprechend tun die so, als wüssten sie da alles, während wir Älteren ein bisschen blöd wären. Aber was lese ich jetzt zu meiner klammheimlichen Freude? Generation Z führt die Liste der Opfer von Phishing-Angriffen an.
Das zumindest ist das Ergebnis einer Umfrage unter 18.000 Menschen in 9 Ländern, darunter eben auch Deutschland. Knapp die Hälfte von ihnen war im vergangenen Jahr mit Phishing-Angriffen in Kontakt gekommen. Bei der Generation Z aber haben wirklich über 60% mit betrügerischen Links und Anhängen interagiert. Da sind die Digital Natives wohl doch nicht ganz so fit, wie man erstmal meint.
Ja, Digital Native oder Digital Naiv, je nachdem. Im folgenden Fall aber sind auch extrem vorsichtige Zeitgenossen jeden Alters machtlos, denn hier werden PDF-Dateien in interaktive Phishing-Köder umgewandelt und dabei auch noch die Phishing-Filter von Gmail einfach umgangen.
PDF als Phishing-Köder.
Da gibt es dieses Hacker-Toolkit namens Matrix PDF und auf das ist ein Sicherheitsforscher in Cybercrime-Foren gestoßen. Dort wird das Matrix PDF vom Entwickler auch als Simulation von Phishing-Angriffen und als Black-Teaming-Tool angeboten. Mhm. Das kostet ja um die $400 im Monat oder $1,500 im Jahr.
Schnäppchen.
Beworben wird das Ganze mit integrierte Schutzfunktionen wie Inhaltsunschärfe, sicherer Umleitungsmechanismus, Metadatenverschlüsselung und Gmail-Umgehung. Und die sollen Authentizität und zuverlässige Bereitstellung in Testumgebungen gewährleisten.
Aha.
Das heißt auf Deutsch, da sind falsche Sicherheitshinweise drin, unkenntlich gemachte Inhalte, anklickbare Overlays zur Weiterleitung an externe URLs,
ja,
eingebettete Aktionen per JavaScript, die beim Öffnen einer Datei ausgelöst werden. Und außerdem gelang es dem Sicherheitsforscher, eine PDF-Datei so zu verändern, dass sie zu einer Gmail-Adresse geschickt werden konnte, ohne dass Googles eigener Phishing-Filter Alarm auslöste.
Mhm.
Und weil eben kein Schadcode enthalten ist, finden auch Malware-Scanner nichts.
Eine Warnung gibt es von dem in der Beziehung stets emsigen LKA Niedersachsen wieder mal. Die warnen vor der Guthabenmasche, das hatten wir schon öfter, aber die ist inzwischen ein bisschen verfeinert worden.
Alte Masche in neuen Gewändern.
Ja, die Guthabenmasche. Also man bekommt eine E-Mail und da steht im Wesentlichen so drin, ich habe gerade keine Zeit, ich bin so beschäftigt, könntest du mir bitte mal ein paar Apple-Geschenkkarten im Wert von 500 Euro besorgen?
Mhm.
Musst du auch nicht vorbeibringen, fotografiere mir einfach die Rückseiten mit den Codes. Und das gibt es natürlich auch mit anderen Geschenkkarten, das muss jetzt nicht unbedingt Apple sein. Das Neue daran ist, dass die Mails anscheinend von Bekannten kommen.
Mhm.
Und dazu richten sich die Betrüger E-Mail-Adressen auf den Namen des Bekannten ein und man wird auch persönlich angesprochen, dadurch wirkt alles viel glaubwürdiger. Die ergaunerten Codes verkaufen die Betrüger einfach weiter und dadurch kommt man ihnen relativ schwierig nur auf die Spur.
Und woher haben die meinen Namen und vor allen Dingen auch den Namen meiner Bekannten?
Oft stammen die aus sozialen Netzwerken oder Infostealern auf Rechnern.
Mhm.
In diesem aktuellen Fall aber scheinen die Daten von Vereinswebseiten zu stammen. Da werden ja oft auch die Mitglieder aufgeführt oder tauchen in Foren oder Ergebnislisten auf.
Und was mache ich, wenn ich so eine Mail bekomme?
Man sollte auf jeden Fall über einen sicheren Kommunikationskanal, also auch einen Kanal, den man schon kennt, was weiß ich, WhatsApp außenrum mit der Mobilnummer oder eben anrufen, wirklich einmal noch nachfragen. War das eine echte E-Mail? Meinst du das wirklich ernst?
Mhm.
Insbesondere, wenn es halt um Geld, naja, in so einer Größenordnung 500 Euro oder was auch immer geht, sollte man vielleicht auch hellhörig werden.
Mhm.
Außerdem sollte man vielleicht auch dem vermeintlichen Absender mitteilen, dass sein Name missbraucht wurde. Und vielleicht auch andere Vereinsmitglieder informieren, wenn man es jetzt darauf zurückführen kann. Checken, ob der eigene Rechner mit Malware befallen ist. Gegebenenfalls auch sogar Anzeige erstatten, je nach Betrag oder nach Umfang.
Ja.
Und als Betreiber von Vereinsseiten, naja, vielleicht auch sparsam mit Kontaktdaten umgehen.
Das ist gar nicht mal so schlecht, der Ratschlag. Im Frühjahr hatten wir vom Haus der gestohlenen iPhones im chinesischen Shenzhen nahe Hongkong berichtet, das sich auf die professionelle Vermarktung von geklauten iPhones spezialisiert hatte und tatsächlich auch ganz offiziell so genannt wird, Haus der gestohlenen iPhones. Die Smartphones, die kamen meist aus Europa und jetzt ist der Londoner Polizei da ein großer Schlag gelungen.
Dank an die Londoner Polizei.
Die haben ein kriminelles Netzwerk zerschlagen, das innerhalb eines Jahres rund 40.000 gestohlene Smartphones aus Großbritannien nach China geschmuggelt hat. Jedes zweite geklaute Smartphone in London ging auf deren Kappe. In London, ja, werden jedes Jahr eben, klar, kann man sich jetzt ausrechnen, 80.000 Smartphones geklaut. 3/4 aller in Großbritannien geklauten Geräte, also wirklich in London. Oft werden die einfach von vorbeifahrenden Fahrrad- oder Motorradfahrern aus der Hand gerissen. Die Diebe selbst bekommen umgerechnet 350 Euro und verkauft werden die dann in China für bis zu 4.500 Euro. Und zwar, weil sich damit die Internetzensur in China umgehen lässt.
Ja, klar.
Ein Betroffener hatte sein geklautes iPhone über die Suchfunktion in einer Lagerhalle nahe Heathrow entdeckt. Die Polizei hat dort nachgeschaut, fand dort hunderte weiterer iPhones und nahm die Ermittlungen auf. Am Ende wurden dann 17 Personen verhaftet.
Ja, damit ist die Welt wieder ein kleines Stückchen sicherer geworden. Ich war übrigens vor 2 Wochen erst wieder in London. Mein Handy habe ich noch, vielleicht auch wegen dieser Aktion. Also Dank an die Londoner Polizei. Es folgt eine Meldung, die böse beginnt und am Ende doch noch irgendwie gut ausgeht. Wobei ich hier aber nicht von einem Happy End sprechen möchte, denn es geht um einen ganz besonders üblen Fall von Ransomware.
Tiefer kann man selbst als Cyberkrimineller kaum sinken.
Eine recht unerfahrene Ransomware-Gruppe namens Radiant hatte das britische Unternehmen Kido Schools attackiert, das unter anderem auch zahlreiche Kindergärten in Großbritannien betreibt. Und den Zugang hatte man von anderen Kriminellen gekauft, also wahrscheinlich, vielleicht waren sie auch zu blöd, das selbst zu hacken. Aber dabei wurden Fotos und Daten von 8000 Kindern erbeutet. Und die haben anschließend angefangen, Profile von Kindern im Darknet zu veröffentlichen, um ein Lösegeld zu erpressen. Also, echte Sauerei. Mhm. Die Eltern wurden auch direkt kontaktiert, um Druck aufzubauen und forderten rund 110.000 Euro in Bitcoin.
Ja, also Kindergärten zu attackieren und Fotos von Kindern zu veröffentlichen, ist natürlich moralisch allerunterste Schublade, finde ich.
Komischerweise waren die selbst erschrocken, welche Wellen das dann in der Öffentlichkeit geschlagen hat und welche Empörung das produzierte. Also man hat dann hinterher erklärt, man habe dann alle Daten und Fotos gelöscht, angeblich aus moralischen Gründen.
Ja, klar.
Genau. Wahrscheinlicher ist aber, dass die aufstrebenden Kriminellen ihren Ruf, in Anführungsstrichen, nicht völlig ruinieren wollten. Denn die Ransomware-Banden sind ja unternehmerisch organisiert und Reputation ist eben auch ein gewisser Wert in einer solchen Organisation. Mhm. Und die würden auch Gefahr laufen, von anderen Ransomware-Gruppen dann verpfiffen zu werden. Wer weiß. Mhm. Also Lösegeld wurde am Ende immerhin keines bezahlt.
Ja, aber trotzdem stellt sich mir auch die Frage, warum Kido Schools seine Daten nicht besser geschützt hatte. Das ist ja nun kein kleiner Kindergarten gewesen, sondern ein Unternehmen, das Kindergärten auch in den USA und in Indien betreibt. Da sollte man schon ein gewisses Maß an IT-Security erwarten dürfen. Aber gut, die Sache ist ja nochmal jute Jange. Zum Schluss eine Meldung aus der Kategorie Lustiges aus dem Louvre, wo sich ja zuletzt bekanntermaßen einige kriminelle Menschen an den Kunstschätzen bedient hatten. Und wie jetzt herauskam, war es mit den Sicherheitsvorkehrungen im Louvre allerdings nicht allzu weit her.
Ein Passwort namens Louvre.
Leider. Die Passwörter für das Videosicherheitssystem waren wohl jahrelang einfach Louvre und Thales. Das ist der Name der Sicherheitssoftware, die das Museum eigentlich schützen sollte. Ob die nun noch vor dem Diebstahl geändert wurden und ob die für den Diebstahl genutzt wurden, ist aktuell noch nicht bekannt. Mhm. Aber die Kameras, die den Raub vom 20. Oktober eigentlich dokumentieren sollten, lieferten auf jeden Fall ein unscharfes und unvollständiges Material. Das Traurige daran ist, dass schon 2014 die französische Cybersicherheitsbehörde bei einer Kontrolle im Louvre die Vorkehrungen da wirklich auch kritisiert hat und auch, dass dort eine jahrzehntealte Sicherheitssoftware genutzt wurde.
Ja, ist halt ein Museum, ne? Da hängen ja gerne alte Sachen rum. Aber derart schlampige Passwörter findet man ja leider häufig bei Systemen, die von vielen Menschen genutzt werden. Das hatten wir schon einige Male hier.
Ja, was soll man da auch groß machen? Man kommt erstmal darauf, komplizierte Passwörter zu nehmen. Das ist dann wirklich schwierig, das auch sauber zu übergeben und dann werden die vielleicht auch noch ständig geändert. Da muss man das irgendwo dokumentieren und aufschreiben, dann hat man vielleicht wieder ein Post-it am Bildschirm. Oder man nimmt ganz einfache Passwörter und behält die über Jahrzehnte, damit einfach auch jeder Kollege einfach reinkommt.
Und wie kann man dieses Problem lösen?
Im konkreten Fall hätte es wahrscheinlich geholfen, so eine Art, ich sag mal, Passwort-Vault zu nutzen oder ein Passwort-Safe. Da gibt es wirklich auch Serverlösungen, da kann sich jeder Mitarbeiter authentisieren und dann das aktuelle Passwort anfordern und das wird eben auch dokumentiert, wer hat wann Zugriff gehabt und wenn ein Mitarbeiter mal ausscheiden sollte, dann hat er einfach keinen Zugriff darauf. Und diese Systeme funktionieren so, dass du wirklich das Originalpasswort eigentlich gar nicht siehst, sondern du meldest dich an mit deinem persönlichen Passwort oder auch mit einer Chipkarte kannst du das gut authentisieren Und dann meldest du dich automatisch am System an, ohne dass du das Passwort im Klartext sehen musst.
Ist das denn aufwendig einzurichten oder besonders teuer? Warum hat man das nicht gemacht?
Das ist eine gute Frage. Vielleicht ist das nicht zu bekannt, dass es sowas gibt. Oder es ist wirklich auch finanzielle Mittel oder Zeitdruck oder was auch immer. Diese üblichen Verdächtigen, da kannst du dir ja wieder einen von aussuchen. Ja, man sollte es auf jeden Fall machen, gerade wenn es um solche großartigen Werte geht.
Und das gilt nicht nur für Museen, sondern auch für jedes Unternehmen eigentlich, ne?
Genau, also da gilt es natürlich genauso. Sobald dann wirklich Werte im Spiel sind, sollte man mal überlegen, so eine Serverlösung einzubauen und zu installieren.
Und mit der Aufforderung, doch mal den Louvre zu besuchen, solange es dort überhaupt noch was zu sehen gibt, wollen wir den heutigen SkyTel-Podcast beschließen. Ihnen wünsche ich wie immer, bleiben Sie sicher. Und dir, Max, wieder vielen Dank für deine Infos, Erklärungen und auch deine Geduld bei meinen vielen, teilweise etwas dummen Fragen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao, Matthias.
SkyTel. Online-Akademie für IT-Sicherheit.